Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß.
Und ich habe heute eine, ja, für mich nicht ganz einfache Aufgabe, weil ich outside of my comfort zone arbeiten muss. Und zwar habe ich heute zu Gast Boris Felgendreher, den guten Host vom BVL-Podcast. Und ich habe mir gedacht, ich möchte nur ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und es fängt aber schon so an, dass ich überlegt habe, wie kann ich dich denn im besten Falle vorstellen? Was machst du?
Also, das habe ich mir auch gerade gefragt. Nein, in der Tat wird mir die Frage häufig gestellt. Und mir fällt die gar nicht so einfach zu beantworten. Gerade wenn aus dem privaten Umfeld, wenn du sagst, du bist Podcaster, gucken die erstmal Leute blöd an, wie das eigentlich ein Beruf sein kann oder irgendeine Art und Weise, wie man sein Geld verdient. Ich mache ja in der Tat nicht nur Podcast, aber vielleicht noch mal ein bisschen zur Historie, wie ich überhaupt da hingekommen bin, Bitte. Wo ich hingekommen bin. So, ich bin 2009 in die Logistik gekommen, habe viele, viele Jahre für einen Technologieanbieter gearbeitet, US-amerikanisches Softwareunternehmen, so die erste Cloud-basierte Plattform für Logistik und Supply Chain Management gebaut hat, GT Nexus. Mhm. Damals super, super modern und schwer in Europa zu verkaufen. Ich habe also war sozusagen einer der First Men on the ground in Europe für diese Plattform, habe das Marketing dort gemacht und habe so die Welt der Logistik kennengelernt. Nochmal ein paar Jahre zurückgespult, während meines Abiturs und während des Studiums und Zivildienst habe ich nebenbei im Hafen von Bremerhaven gearbeitet. Mhm. Habe da so Container gelascht und Autos aufs Schiff gefahren und so weiter. Also hatte irgendwie zumindest eine starke Affinität zum Thema Logistik. So. Und habe aber während meiner Zeit dort bei GT Nexus nicht so einen traditionellen, klassischen Marketingjob gemacht, sondern habe mich schon da wirklich komplett in die Materie reingearbeitet und bin da zum Subject Matter Expert geworden, was so eigentlich relativ wenig im Marketing kennenlernst, wo oftmals deine Aufgabe ist, irgendwelche Messen zu organisieren oder Kampagnen zu fahren, habe da damals schon angefangen, wirklich auch eine Art von Marketing zu machen, die gar nicht über die Firma selber spricht, sondern die nur über Themen kommt. Mhm. Und ich habe damals die ersten Podcasts gemacht, als Podcasts noch keiner gehört hat. Ne? Mhm. Also ich war so ganz, ganz früh, fand ich das Medium völlig faszinierend. Gab es damals nur in den USA, war auf Englisch gemacht und so weiter und so fort. Und dann irgendwie 2018, 19, als das Thema dann plötzlich hier in Deutschland interessant wurde, hatte ich sozusagen schon eine lange Historie mit diesem Medium und mit dieser Art und Weise, Gespräche auf Augenhöhe mit Leuten zu führen, die wirklich Experten im Feld sind. Mhm. So. Und ich habe mir niemals angemaßt, der Experte zu sein. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache ja seit Jahren nichts anderes, als Leute aus Logistik und Supply Chain zusammenzubringen, um über aktuelle Themen zu diskutieren, um die zur Diskussion zu bringen, Stories rauszuholen und mal die Story hinter den Kulissen zu erzählen. So. Und genau, also eine lange Art und Weise zu beschreiben, was ich eigentlich mache. Das mache ich in Podcasts, das mache ich auf der Bühne bei Veranstaltungen, das mache ich in kleinen Veranstaltungen, die ich selber mache beispielsweise, wo ich seit neuestem Leute zusammenbringe, verantwortlich im Logistik- und Supply Chain Bereich, wirklich und nur über aktuelle Themen zu sprechen und Leute sich austauschen. So.
Und also zum einen kennen wir uns ja von den Events und auf der anderen Seite den BVL-Podcast, wo es irgendwie weit über 250 Folgen gibt. Und was ich mich so gefragt habe, ist, ich höre nicht jede, ich höre einige, weil es für mich halt auch spannende andere Einblicke sind in Branchen, wo ich mich nicht so gut auskenne. Das sind eigentlich die in der Regel, die mich am meisten interessieren. Mhm. Und wenn du jetzt halt so ein bisschen auf, ja, sag ich mal, den gesamten Content, den du schon gebaut hast, also sprich alle Interviews, die du geführt hast, schaust, was sind da, ich sag mal, die aktuellen gemeinsamen Trends? Also jetzt vielleicht nicht gerade KI, aber was sind so die Themen, die die Branche aktuell umtreibt, wenn du jetzt vielleicht von den 250 auf die letzten, ja, sag ich mal, 50 Folgen schaust? Also was sind da, würdest du sagen, die wichtigsten Topics gerade?
Ja, vielleicht kann ich es so formulieren, wie sich diese Topics im Laufe der Zeit auch ein bisschen verschoben haben. Ne? Mhm. Das ist auch nochmal super, super spannend. Also angefangen damals, als wir die ersten Podcasts machen, die vor dem BVL-Podcast waren, da habe ich halt viel über Cloud gesprochen, wo das wirklich irgendwie total neu war. Und man musste Leute wirklich dazu überzeugen, dass die Art und Weise, wo du nicht einzelne Dateien in der Welt herumschickst, sondern Zugang allen zu einer Version der Wahrheit, one single version of the truth sozusagen gibst, dass das revolutionär ist im Bereich Logistik und Supply Chain Management. So, das war damals ein riesengroßes Thema. Inzwischen ist es einigermaßen etabliert, hat aber auch viele, viele Jahre gedauert. Mhm. Dann der ganze Bereich Mobile kam dann, was man mit mobilen Devices und so weiter machen kann. Ja. Das war ein super großer Trend. Dann kam Big Data. Das war ein Trend, der so ein bisschen kam und wieder ging. KI ist ehrlich gesagt schon lange, lange ein Thema, aber häufig im Kontext von Supply Chain Planning. Ne? Das ist der Klassiker. Routenplanung und Supply Chain Planning. so die klassischen Felder, wo KI, Algorithmen und Big Data und Data Analysis schon viele, viele Jahre Fuß gefasst hat, ja?
Wo man relativ früh gedacht hat, dass es einfach ist, dass die KI einem ausrechnet, was ausgeht.
Korrekt.
Wo es auch viele Lösungen, glaube ich, gibt. Aber die Frage ist, also da kenne ich mich teilweise bei den Lösungen nicht gut genug aus, wie viel KI wirklich drinsteckt. Aber das Buzzword hängt zumindest an vielen dran, ja.
Genau, und dann gab es halt diese ganze Phase, so Themen, die immer wieder hochkommen, immer sowieso in Zyklen, ne? Also beispielsweise Blockchain. So ein Thema, ne? Was irgendwie schon ein paar Mal so einen Anlauf hatte und dann doch wieder verschwunden ist, mal so eine Hochzeit hatte und dann völlig wieder verschwunden ist und irgendwann sicherlich wiederkommt. Genauso war es ehrlich gesagt auch mit vielen Dingen der Automatisierung. Alles, was Richtung Robotik beispielsweise geht und ging. Ist auch so ein Auf und Ab, ne? Wo so erst total übersteigerte Erwartungen und das fällt dann, und ich rede jetzt nicht nur vom Hype-Cycle, vom Gartner-Hype-Cycle, sondern ich rede echt Phasen, wo das komplett irgendwie so ein Winter, ne? Man sagt ja Crypto-Winter und Blockchain-Winter, da sind wir jetzt gerade drin und kommen wieder raus und das ist halt das Spannende, dass diese Trends kommen und gehen. Ne? Jetzt ist natürlich klar, Trends, die uns seit langem beschäftigen und begleiten, sind Fachkräftemangel. Mhm. Immer wieder ein Thema seit vielen, vielen Jahren. Wird auch nicht besser, gibt es keine Lösung, scheinbar. Automatisierung kommt jetzt gerade wieder. Ich glaube, jetzt ist nochmal wieder das Jahr der Automatisierung, weil jetzt gerade so viele spannende Dinge passieren. Und wir haben ja gerade schon ein paar Dinge bei dir hier in der Produktion beobachten können, wo da die Reise hingehen kann. Mega, mega spannend. Drohnentechnologie war sowas ähnliches, wo man sagte, oh Mensch, Drohnen werden in absehbarer Zeit Lastendrohnen, die Dinge transportieren und guck dir mal die Anwendungsfelder an und heute schaust du, wo sind Drohnen? Keine Ahnung, aber guck mal, jetzt kommt wieder eine Phase. Drohnen sind plötzlich aus gegebenen Anlass wieder in aller Munde und plötzlich entwickelt sich die Technologie auch enorm schnell weiter in ganz andere Bereiche, als wir eigentlich vorgesehen hatten oder vermutet hatten. Und die kommen auch dann irgendwann wieder zu uns zurück in die Logistik.
Das stimmt. Beim Thema Drohnen ist es für mich ja, gibt es ja auch ein paar, sag ich mal, Veränderungen jetzt in den USA, wo Amazon wieder das ganze Thema neu aufgreift und nicht nur im schrecklichen Kriegskontext. Aber was ich bei den großen Hype-Cyclen immer ein bisschen als Thema habe, also ich versuche immer nur über Sachen zu reden, wo ich, sag ich mal, wirklich selber schon was angewandt habe oder mich echt auskenne damit. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel vor ein paar Jahren war das Thema Blockchain in aller Munde, da habe ich halt zum Beispiel wirklich sehr, sehr wenig konkrete Anwendungen gesehen. Also ich habe das auf Präsentationen und vielleicht auch in einem anderen Podcast oder so gehört. Mhm. Deswegen, woran merkst du, wenn du einen Podcast aufnimmst, das ist jetzt einer, der wirklich konkret das anwendet oder ist das eher Marketing oder ist das eher an der Oberfläche? Also wie schnell kannst du einschätzen, ob das jemand ist, der durchschießt im Trend oder der vielleicht da echt tief einsteigen kann?
Also ich glaube inzwischen, das hatte ich vielleicht schon immer, aber ich habe es nochmal weiter ausgeprägt oder mir noch besser eingeeignet. Ich habe so ein bisschen so einen Bullshit-Meter in mir eingebaut, wo ich merke, wo Leute irgendwie fit sind und firm sind und wo man auch tiefer gehen kann oder wo Bullshit kommt. Ich hoffe, das kommt auch in den Gesprächen heraus und das schulde ich in gewisser Weise auch dem Publikum, dass ich mir nicht was vormachen lasse. Und wenn Leute sitzen und denken, oh jetzt, warum stellt er nicht die Frage? Diese Frage hätte ich jetzt, warum stellt er die nicht? Ne? Das ist ja so die Herausforderung. Ich habe da kein Patentrezept, wie man es rausfinden kann, außer wenn man mal fragt, gib mir mal ein konkretes Beispiel dazu. Und häufig gibt es da gar keine konkreten Beispiele, weil Leute häufig auf dieser abstrakten PowerPoint-Ebene unterwegs sind und glauben damit, sich über so ein 45-minütiges Gespräch retten zu können. Und 45 Minuten können extrem lange sein, wenn du nicht weißt, worüber du redest und wenn du wirklich nur Dinge oberflächlich verstehst. So. Aber gleichzeitig muss ich auch dazu sagen, du kannst ja einen Gast in so einem Podcast nicht wirklich bloßstellen und da irgendwie komplett zerfragen. Ne? Das musst du eigentlich auch respektieren, weil sonst kommt irgendwann keiner mehr in den Podcast, wenn ich irgendwie da wie der Oberklugscheißer vom Dienst herkomme und alles besser weiß und da irgendwie alles zerpflücke. Da musst du schon den Leuten irgendwie die Chance geben, ihre Expertise zur Schau zu stellen. Und dann manchmal auch Sachen stehen zu lassen, weil du genau weißt, okay, lass es mal so stehen, da ist nicht mehr dahinter, das Publikum wird schon merken, mit wem wir es hier zu tun haben. So, das kann es ja auch sein, ne?
Genau, und das ist natürlich auch sinnvoll, will ja keiner vorgeführt werden. Ich fand aber, also als wir den Podcast, wir haben jetzt einen mal einen ganz kurzen gemacht zusammen und einen langen und da hast du auch kritisch nachgefragt und da ging es um ein anderes Thema, das war jetzt nicht unbedingt mein Home-Turf und das habe ich eigentlich als konstruktiv empfunden, weil ich mir dann gedacht habe, ja, dann da ja, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt weiter, aber dann, ich sag's halt dann, also ich mache dann da auch nichts auf, aber ich finde tendenziell schon, dass ein Gespräch profitiert davon, wenn man auch 2-3 Mal nachfragt, dann zu einem konkreten Thema.
Korrekt.
Vorführen willst du natürlich nicht. Das ist
nein, aber was durchwinken, dann das ist nicht attraktiv, auch nicht für die Zuhörer. Da ist niemand mit geholfen. Ne? Und letztlich, wenn du jemanden hast, der den Anspruch erhebt, ein Gründer zu sein, für eine bestimmte oder eine neue Technologie entwickelt und da Experte ist, dann muss der sich einfach auch dieser Situation stellen, dass er mal in die Tiefe gehen kann. Wenn das nicht passt, dann merkt das Publikum das, dann lass es so stehen, dann wechselst du das Thema, wie auch immer. So.
Ja.
ist mir erst noch nicht so häufig passiert und ich glaube auch, dass ich da den guten Mittelweg finde, wann ich richtig tief reingehen kann. Häufig werde ich gefragt, gab es schon mal eine Folge oder eine Episode, die du nicht gesendet hast? Und das war in der Tat ein Beispiel und das habe ich auch schon erzählt und der Gründer, der jetzt zuhört, der weiß, worum es geht und ist da auch fein mit. Es gab eine Situation, da hatte ich einen BVL-Podcast mit einem jungen Gründer, wo die Idee noch so frisch war, dass ich die so hinterfragt habe und so viele kritische Fragen gestellt habe, wo der Gründer selber gemerkt hat, oh, das ist alles noch ein bisschen sehr, sehr frisch, das ist noch ein bisschen unausgegoren und er hat einfach überhaupt kein gutes Bild abgegeben in der Situation. Und das war das einzige Mal, wo wir uns entschieden haben, okay, da tun wir niemandem Gefallen mit, das sieht einfach blöd aus. So. Mhm. Und stellt sich raus, dann ist er wieder nach Hause gegangen und hat weiter dran gearbeitet und ein Jahr später haben wir uns wieder gesprochen und die Idee war mega ausgereift. Alle Fragen, also da hat sich also in der Zeit sehr, sehr viel getan. Das war gleichzeitig für ihn ein Ansporn und irgendwie auch so ein, ja, so ein Reality-Check, ne?
Ja, ist klar. Wenn du mal im Detail gechallenged wirst für 45 ja. Minuten, geroastet oder konkret nachgefragt.
Ja, hinzu kommt ja auch noch, dass wir in den vergangenen Jahren, das ist vielleicht noch einer der Trends, den ich auch erkannt habe, diese Welle von Logistik und Logtech und Supply Chain Tech Startups, die wir vor ein paar Jahren erlebt haben, gefördert durch das üppig vorhandene Finanzierungskapital, Risikokapital, was im Markt war. Hat natürlich viele Leute angezogen, die komplett branchenfern auch am Start waren, ne? Mhm. Die irgendwie aus der Berliner Tech-Szene kommen und dann sagen, oh, komm mal hier, was ist das hier für eine unterentwickelte analoge Branche, die ist ja riesengroß, was ist da für ein Potenzial, wenn die erstmal von Papier auf meine coole Plattform umsteigen, wie auch immer, dann wird das richtig, richtig geil. Und die Leute konntest du auch sehr, sehr schnell irgendwie aufs Glatteis führen, denn du merktest, dass die, da war schon eine Diskrepanz zwischen dem, was sie da den Investoren auf einer PowerPoint präsentieren und was dann tatsächlich passiert, wenn du mal mit Leuten sprichst, die aus der Praxis kommen oder wenn du tatsächlich was versuchst zu bauen, was Leute auch anwenden sollen.
Also das kann ich absolut bestätigen, weil ich spreche ja auch ab und zu mit Startups und da sind teilweise die ja, Investmentzyklen, die angenommen werden, die sind in der Realität sehr, sehr viel länger. Du musst viel mehr Leute überzeugen. Ja. Sehr, sehr komplexe Prozesse. Du hast Buying Center, viele Leute. Wirklich, das ist nicht der Standard, ja.
Ja, korrekt. Was viele Leute in dem Kontext nochmal unterschätzt haben, und das habe ich aus meiner Zeit damals für eine Cloud-Plattform, die an so große multinationale Unternehmen verkauft hat, festgestellt habe, wie schwierig es ist, eine neue Technologie an den Mann zu bringen. Ne? Auch wenn die weit überlegen ist gegenüber all dem, was vorher da war, bis sich jemand dazu entscheidet, mit diesen Gremien und die Leute, die Entscheidungen da treffen müssen und was hat das für Konsequenzen und so weiter und so fort. Das unterschätzen die meisten, die Gründer, die irgendwie so für ihre Idee brennen und glauben, Mensch, das ist so überlegen, das müssen die Leute mir aus den Händen reißen. Und das ist halt in 0% der Fällen so. Mhm. Das ist halt enorm schwierige Arbeit. Und das ist halt das Tragische an der Sache, dass dieses Risikokapital und die Leute, die investieren in solche Startups, dann riesengroße Hoffnung haben, wie schnell das Ganze skalieren kann und dann total enttäuscht sind, weil es halt enorm schwierig ist, auch ehrlich gesagt in unsere Branche, in Logistik und Supply Chain Abteilungen da rein zu verkaufen. Völlig unterschätzt worden von vielen.
Und das heißt aber, dass der Startup-Boom da, der hat ja definitiv nachgelassen. Wie siehst du die anderen Hype-Zyklen? Werden die kürzer? Verändern die sich schneller? Du hast jetzt vorher viele genannt, also von Blockchain bis hin zu Drohnen und Ähnlichem. Wird das immer schneller? Und wie ist da deine Einschätzung?
Schwer zu sagen, weil da fehlt mir wahrscheinlich dann letztlich auch der Langzeithorizont. Meine Wahrnehmung ist, dass es viele Trends schnell kommen und gehen, aber dass es unbedingt schneller wird. Könnte sein, aber mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, als wenn ich da jetzt so eine Aussage machen könnte, da was abzuleiten, kann ich nicht sagen. Ne.
Okay, und beim Thema Startup teilst du aber meine Einschätzung, dass vielleicht jetzt es wieder ein bisschen heißer wird, aber immer noch ein bisschen, oder nicht ganz tiefer Winter, oder wie siehst du da die Lage?
Ja, ich habe gerade heute irgendwie, ich will jetzt die Publikation nicht nennen, aber eine Schlagzeile gelesen, wo der große Startup-Boom ist vorbei, aber es gibt trotzdem noch ein paar Startups, die interessant sind. Da habe ich gesagt, oh wow, so kann man es natürlich auch, so muss man es ja nur auch nicht formulieren. Das ist ja in der Tat auch nicht so. Ne? Es gibt ja auch noch wirklich viele große, die jetzt den Gürtel enger geschnallt haben und gute Technologien, die jetzt sich irgendwie rüber retten. Es ist weitaus schwieriger geworden. Die Investoren sind vorsichtiger geworden, haben andere Erwartungen. Ich glaube auch an einfach das Payback, wie schnell sich eine Investition rechnet. Ich würde mir einfach wünschen, und das habe ich auch schon mal im Podcast thematisiert, dass nicht sofort immer an Risikokapital gedacht werden muss. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass es viel mehr Bootstrap-Sachen gibt. Bootstrap so, ne? Aus eigenen Mitteln. Das ist natürlich auch sehr, sehr schwer. Wer hat schon das Geld rumliegen, um irgendwie ein Startup zu finanzieren oder eine Idee? Aber das sehe ich halt auch sehr, sehr selten. Das ist jetzt in den USA beispielsweise auch, ist auch ein wirklich wahrzunehmender Trend, der hier noch nicht so wirklich, ich kenne da keine guten Beispiele, aber würde mir wünschen, dass da noch neuere, frischere, was heißt neuer? Ich meine, das, so war es ja eigentlich früher immer, dass man irgendwie aus eigenen Mitteln irgendwie was finanziert hat und nicht von Leuten Geld genommen hat, die sich möglichst schnell eine riesengroße Exit-Situation wünschen.
Ja, wünschen oder erhoffen, ja. Genau. Und ob das Produkt davon profitiert, weiß ich auch nicht. Also das ist auch meine Erfahrung, dass da mit viel Geld werden die Firmen und Projekte und Produkte nicht immer unbedingt besser.
Ja, also ich habe noch einen weiteren Eindruck, der ist ein bisschen kontrovers, den will ich auch ganz gerne teilen. Also ich bin auch sehr, sehr gut vertraut mit der US-amerikanischen Startup-Szene Silicon Valley. Also ich habe auch für eine kurze Zeit im logistiknahen Feld gearbeitet, das aus Silicon Valley kam und so weiter und so fort. Und ich kenne so diese Mentalität so ein bisschen. Und ich weiß, dass die Art und Weise, wie da Startups vorangetrieben werden, auch dieses starke Wachstum vorangetrieben wird, mit einer kompletten Aufopferung der Gründer, die sich wirklich da irgendwie alles auf eine Karte setzen und überhaupt keine Work-Life-Balance mehr haben und sich völlig aufreißen für ein paar Jahre in der Hoffnung, dass daraus das ganz große Ding wird. Das gibt es nicht so häufig in Europa oder in Deutschland. Es gibt es vereinzelt, es gibt einige, aber dieser Intensitätslevel, der da reingesteckt wird, und nicht nur von den Gründern, sondern auch frühe Mitarbeitende, die dann große Anteile haben, die sich wirklich von dieser Phase, wenn sie Anfang 20 sind oder Mitte 20, irgendwie sagen, komm her, ich mach alles on hold hier, das ist mein Leben. Das siehst du nicht ganz so. Ich habe jetzt viele Gründer gesehen, klar, die arbeiten hart und so weiter und so fort, aber das ist nochmal ein anderes Level von Aufopferung für eine Sache. Und ich weiß nicht, ob die notwendig ist, und ich sage auch nicht, dass das gut ist, aber das sind andere Spielregeln, das sind andere Intensitäten. Ne? Also jeder, der sich mit auskennt, würde dem wahrscheinlich zustimmen, aber trotzdem ist die Meinung wahrscheinlich kontrovers.
Also ich kenne beides. In dem Fall auch durfte ich da selber teilweise mit dabei sein, wo auch ziemlich viel Hustle und Grind dabei war. Und das hat mich schon auch fasziniert, weil ich jetzt würde mich in dem, also kein, wir sind kein Startup, aber ich auch intensive Phasen habe in meinem Leben. Ich glaube das aber schon, und ich denke, das hat auch viel damit zu tun, wie groß oder wie oft denkt man, kriegt man so eine Chance. Und ich denke, in Summe gesehen sind es halt nicht so, es wird nicht so oft passieren, ja.
Weiterer Aspekt, der mir bei dem Stichwort noch einfällt, ist, ich meine, das wurde auch schon häufig mal gesagt, aber es lohnt sich, das nochmal wieder zu betonen. In den USA, wenn du da mal eine Sache in den Sand gesetzt hast, ist das eine Erfahrung, die dir hilft. Mhm. Wenn du dich dann wieder um eine neue Sache bemühst, neues Kapital ansammeln willst. In Europa, in Deutschland, ist es eher so, oh, da ist schon mal was schiefgelaufen, das hat so ein Stigma, was auch nicht notwendig ist und was irgendwie falsch ist und was den Leuten nicht weiterhilft. Ne? Wenn man irgendwie jetzt von einer großen Pleitewelle redet und so, und guck mal, was die für Illusionen hatten, weil die Bewertungen mal so hoch waren, wo sind die jetzt gelandet? Das ist so diese Story, die sich oftmals in den Medien da so wiederfindet, die ich total fatal finde. Ne? Ja, wir sollten das eigentlich mehr abfeiern. Wir sollten es mehr abfeiern, dass Leute Risiko eingehen, Sachen ausprobieren. Und wenn es nicht geklappt hat, dann ist es halt so. Deshalb heißt es Risikokapital. Dann sind die Leute, die sich was erhofft haben, dann gehen sie halt leer aus und dann geht es halt neu von vorne los. Ne?
Genau, und ich habe das selber auch schon durchmachen dürfen und habe es überstanden, weiß aber zum Beispiel, dass ich durch die Beteiligung wahnsinnig viel gelernt habe. Also weil auch die Gespräche, also es ging gar nicht unbedingt jetzt nur über das eigene Produkt, sondern die Gespräche, die da drumherum stattgefunden haben, mit anderen Teilhabern, mit möglichen Investoren, die Gespräche, die ich da geführt habe, die waren für mich sehr lehrreich. Und deswegen, also die Stigmatisierung von hat nicht geklappt, hat versagt und so, das finde ich tatsächlich total schrecklich. Bringt auch die Wirtschaft nicht voran. Am Sonntagabend hatte ich dann ein Gespräch dazu und da habe ich gesagt, also hat mich jemand gefragt nach einer Bewertung von einem Logistik-Startup, ob ich glaube, dass das klappt. Da habe ich gesagt, ich glaube, das klappt nicht. Aber hätte derjenige mich gefragt, ich glaube, ich hätte es trotzdem probiert, weil ich es sozusagen lohnenswert ansehe. Dann habe ich aber auch gesagt, dass ich gerade kein trockenes Pulver habe und dementsprechend da mir eh schwer getan hätte. Ja. Ich hätte noch ein bisschen anderen Themenbereich. Ich möchte zum Ende hin auf jeden Fall auch über die anderen Veranstaltungsreihen und da ein bisschen mit dir noch sprechen. Aha. Aber davor würde ich gerne noch wissen, was sind denn so die Hot Topics, wenn die Mikrofone aus sind, weil das möchte man ja, da fragt man sich ja manchmal, also zum einen, wie geht denn die Diskussion weiter, wenn jetzt das Mikrofon aus ist? Was sind da so die Hauptthemen, die an dich rangetragen werden oder die du mitbekommst?
Ja, lass mich das noch ein bisschen erweitern in der Hinsicht, dass ich glaube, also erstmal nämlich wahr, dass die Leute, wenn sie, und das ist besonders der Fall, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt, ne? Und obwohl Mikrofone an sind, sind die Leute in so einer Gesprächssituation wesentlich offener, als sie in irgendeiner anderen Situation sein würden, wo sie vorm Publikum sind. Also eine Präsentation beispielsweise, total steril, alles abgepackt, schon vorher irgendwie vorbereitet und so weiter. Also erstmal kommst du, das hast du ja wahrscheinlich selber kennengelernt in diesen Gesprächen, kommt schon mal viel mehr raus, als du in anderen normalen, traditionellen Formaten wie irgendwelche Zeitungsartikel oder White Paper oder was auch immer da irgendwie rauskriegen würdest, ne? Das heißt, in diesem persönlichen Gespräch kommt schon mal sehr, sehr viel raus, so. Und dann kommt noch mal so ein Fall, wo die Mikrofone aus sind. Eins der Themen, und vielleicht sprechen wir da auch noch mal drüber, ist das Thema, wie viele weibliche Gäste wir beispielsweise haben in den Podcasts, ne? Das ist ein Thema, was man ja häufig so vor Mikrofon nicht häufig thematisiert, weil man ja Angst hat, sich da irgendwie in die Nesseln zu setzen, was Falsches zu sagen.
Ja, kann
das, ist zum Beispiel eins der Themen, die häufig kommen. Habe ich gerade in dieser Woche erlebt mit einem weiblichen Gast und dann war das Gespräch zu Ende und dann haben wir nochmal Klartext geredet und dann kommen manchmal auch Perspektiven, die anders sind, als was öffentlich gesagt wird. Ne? Mhm. Und das ist dann auch wieder interessant, wo du denkst, ja, vielleicht ist das auch so eine Art Thought Police oder man ist ganz, ganz vorsichtig, was man sagt, weil da sind so viele Fallstricke, wenn man sich da irgendwie falsch ausdrückt, wie, warum das Ganze denn so ist und was man denn machen könnte und was funktioniert und was nicht funktioniert. So.
Ja, genau. Und dann stelle ich dir die Frage doch gleich. Also, was könnte denn da besser funktionieren oder wie könnte ich zum Beispiel auch in meinen Podcast mehr Frauen bekommen, die mir Sachen erklären, damit ich was dazulernen kann und meine Hörerinnen und Hörer?
Du, ich wünschte, ich hätte das Patentrezept, aber die Tatsache ist, also jetzt auch nochmal mit Events, die wir beispielsweise machen. Ne? Wenn ich so in mein Netzwerk gucke und ich versuche in einer Stadt beispielsweise so die Verantwortlichen in bestimmten Positionen aus großen Unternehmen beispielsweise, Logistik, Supply Chain Verantwortliche, so eine Art Liste zu erstellen. Mal gucken, wie mein Netzwerk da eigentlich aussieht. Was meinst du, wie die aussieht? Meinst du, das ist eine 50-50 Verteilung oder meinst du, das ist eher 90-10?
Vielleicht sogar 95-5?
Genau. Genau, und wenn du dann versuchst, daraus beispielsweise eine Diskussionsrunde zu erstellen oder auch irgendwie einen Redaktionsplan für einen Podcast, der 50 Folgen im Jahr hat, du musst mit der Situation leben, die du hast. Ne? Mhm. Und hinter den Kulissen, jeder, der so öffentlich sowas macht und sich der Gefahr aussetzt, dann, dass jemand irgendwie so einen LinkedIn-Post sieht und da sind, oh, was ist das denn für eine Diskussionsrunde mit 10 Männern? Wie kann das sein? Haben alle Angst vor, aber hinter den Kulissen versuchen alle, diese Situation zu vermeiden. Es ist nicht so, dass wir hier sitzen und sagen, hey, wie kann ich mir eigentlich mal so eine coole Männerrunde zusammenwürfeln? Das ist genau das Gegenteil, ne? Hm. Alle geben sich extrem viel Mühe, dass es diverser ist und dass die Stimmen diverser sind und dass mehr Frauen vor Mikrofonen beispielsweise sind. Aber die Situation gibt nicht mehr. Also als Podcaster sind dann ein bisschen die Hände gebunden. Also ich wünschte, ich hätte das Patentrezept und wir machen echt Anfragen nach Anfragen und wir gucken, wer hat denn Lust, wer ist in guten Positionen, wer hat sich schon mal artikuliert, wer hat auch Lust dazu. Also ich weiß, dass ich da hinter den Kulissen echt viel anstelle und trotzdem sieht das Bild so aus, wie es aussieht. Ne?
Also in dem Fall kann ich bestätigen, dass das off the record ein Thema ist, weil wir da auch schon mal am Abend drüber gesprochen haben. Ich hatte aber tatsächlich auch schon mal den Fall, dass ich eine Frau angefragt habe für einen Podcast und die Absage war ähnlich, fragst du mich an, weil es mich interessiert, weil es dich das Produkt interessiert oder weil ich jetzt eine Frau bin, die was beitragen kann?
Ja.
Und ich habe das anscheinend nicht gut genug verkauft, aber in dem Fall hat mich auch das Produkt interessiert, ja. Mhm. Und ich finde das auch schwierig. Also und man will ja wirklich eigentlich, ich sag mal schon gar nicht irgendwas falsch machen, sondern man will es ja eher richtig machen, ja.
Also, also eine Situation, wo man sich da Vorwürfe anhören lassen muss, ne? Das finde ich total fehl am Platze, weil ich weiß genau, was wir hinter den Kulissen tun, die nach außen so front-facing sind, public-facing, was wir tun, damit das diverse auch vor den Mikrofonen klingt, ne? Aber ja.
Also, das heißt, kontinuierlich versucht, aber es bleibt weiterhin schwierig, weil die Quote einfach so gering ist.
Ja, das genau. Also das ist ein Thema, was häufig kommt, ist alles, was Richtung Nachhaltigkeit geht. Mhm. CO2-Reduktion, Nachhaltigkeit, sowas, was man öffentlich sagt und was man abfeiert außen und was dann beispielsweise Realität ist, wenn du mit einem Dienstleister sprichst und sagst, ja, aber keiner will dafür zahlen, beispielsweise solche Sachen. Ne? Themen, die manchmal so in der Öffentlichkeit thematisiert werden, aber wenn die Mikrofone sind, nochmal stärker, so eine gewisse Frustration, die da auch herrscht, ne? Dass alle nach außen hin sagen, ja, kokettieren damit, wie nachhaltig sie sind und wie grün sie alle sein wollen, aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann kennen alle den Rücken sozusagen.
Ja, das ist frustrierend. Dann geht es doch wieder um Kosten.
Korrekt.
Da ist es tatsächlich so, ich halte da nicht so hinterm Berg, weil ich weiß zum Beispiel, dass in unserer Kununu-Bewertung das Thema Nachhaltigkeit immer eines der schlechtesten Ergebnisse ist. Ich bin da auch nicht zufrieden, wie das bei uns läuft. Also da habe ich keine Angst, das vor dem Mikrofon zu sagen. Wir versuchen da auch Sachen, haben wir auch unten gesehen, aber das ist trotzdem natürlich irgendwie schwierig, in einem Konzern da durchzuziehen. Das verstehe ich schon. Kann ich schon nachvollziehen, dass man da off the record zwischendrin dann auch mal ein bisschen seinen Frust loswerden will. Gibt es noch ein drittes Thema, wo du sagst, dir fällt noch eins ein, aber ich könnte mir noch eins vorstellen, wo ich hin und wieder auch was höre, ist rund um das Thema wirklich angewandte Digitalisierung und wirkliche Projekte, wie viel dann auf die Straße gebracht werden. Das ist das, was ich oft auch in Gesprächen höre, indem sie niemand mithört, weil es schon ein gewisses Gap gibt zwischen, was wird präsentiert und was wird wirklich echt gemacht.
Ja.
Hörst du das auch ab und zu oder ist das...
Ja, was ich in dem Kontext sagen könnte, ist, dass ich glaube, es gibt sehr, sehr viele spannende Stories, wo Dinge gescheitert sind, von denen man nie erfährt, die aber super wertvoll wären. Mhm. Und es gibt viel zu wenig Leute, die öffentlich über Dinge sprechen, die nicht gut funktioniert haben. Mhm. So Fuck-Up-Nights würde man sagen oder so wirklich explizit, lass uns mal über Dinge sprechen, die einfach passiert sind und was sind da die Learnings draus? Lass uns das mal teilen, hört man viel, viel zu wenig. Geh mal auf eine Konferenz, wie häufig hörst du da ein Projekt, was nicht erfolgreich war? Du hörst Zukunft oder erfolgreich oder Case Study, also alles ist super. Alles ist immer super gelaufen da. Wahnsinn, ne? Und das sind auch so Themen, die man dann wirklich, wenn die Mikrofone aus sind, dann auch mal, da haben wir einfach, also da glaubst du nicht, was das für eine Katastrophe war. Wird vom Mikrofon keiner sagen, aber diese Stories finde ich auch spannend.
Ja, und die sind eigentlich wichtig auch für die ganze Branche, gell? Also man muss es ja nicht, sag ich mal, im Detail alles immer auskippen oder durchkehren oder wie man auch sagt, aber...
Genau, das ist halt die Diskrepanz zwischen Mikro an und Mikro aus, ne?
So, ja. Okay, und du hattest noch ein Thema, wo du sagst, das...
Ja, habe ich jetzt vergessen.
Hast du vergessen?
Das musst du rausschneiden.
Ja, das mache ich. Guck ich nachher.
Ja. Max, das müssen wir nochmal sagen. Das Befreiende an dieser Situation ist, ich bin hier vollkommen ohne Laptop, ohne Stift, ohne irgendwas hier reingekommen und war total entspannt, weil ich dachte, irgendwas wird schon gefragt werden und irgendwelche Themen werden schon kommen. Ja. Ich habe keine Ahnung welche, aber den vierten Part habe ich jetzt leider vergessen von der Frage, die du gerade gestellt hast. Ja, was ich wieder sagen wollte.
Ja, das macht aber nichts. Aber das ist tatsächlich so, ich finde die Gesprächsatmosphäre in so einem Podcast, also bei mir ist das so, ich finde in der Regel meine ersten 10 Minuten ganz schrecklich. Mhm. Und dann wird es besser, weil ich auch nicht mehr so angespannt bin und möchte alle guten Fragen, die ich mir überlegt habe, stellen. Und das merkt man bei dir schon, du hast ja einfach eine brutale Erfahrung und da ist in der Regel wirklich schon ab Einstieg eine, finde ich, entspannte Atmosphäre. Also das als positives Feedback, das merke ich beim Hören.
Ja. Also nochmal so Blick an die Kulissen, da gebe ich mir auch ein bisschen Mühe, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist irgendwie nervös und angespannt, dann versuche ich die Situation bewusst zu entschärfen, weil damit ist niemandem geholfen. Wenn jemand nervös ist, kann er nicht klar denken und dann ist das nicht angenehm für die Zuhörenden, nicht für den Host und für den Gast schon gar nicht. Da versucht man so ein bisschen, das Ganze ein bisschen runterzufahren.
Genau, ein bisschen zu helfen.
Ja.
Ich habe noch einen Themenbereich, der mich ein bisschen interessiert, weil du ja vorher erzählt hast, dass du schon sehr früh angefangen hast mit dem Thema Podcasting, dass du früh schon für Cloud-Unternehmen im Marketing gearbeitet und deswegen, ich würde mal sagen, Marketing früh schon ein bisschen anders gedacht.
Ja.
Und jetzt bist du Host heute von einigen Podcasts, viele davon sind logistikbezogen. Mein Eindruck von außen ist, du versuchst den Community-Gedanken neben dem Podcasten jetzt ein bisschen in den Fokus zu rücken. Was ist da so die Idee dahinter oder wohin soll das gehen?
Ja, würde ich jetzt nicht überbewerten, es soll jetzt nicht so aussehen, als wenn ich jetzt an irgendwie einer der großen Community bastel, die es geben müsste oder so, aber was ich Ende letzten Jahres angefangen habe zu tun, ist Leute zusammenzubringen, das hatte ich eben schon mal ein bisschen versucht zu beschreiben, innerhalb von Städten, lokal, Leute in ähnlichen Positionen, Logistik, Supply Chain, Verantwortliche bei Unternehmen, innerhalb von Hamburg beispielsweise, zum gemeinsamen Austausch zusammenzubringen, niederschwellig, gemeinsam für eine After-Work-Veranstaltung. Und ich war total überrascht, als ich es das erste Mal gemacht habe, das war auch tatsächlich in Hamburg, wo Leute kamen, keine Ahnung, von Schibo und Pick und Kloppenburg war dabei, Beiersdorf, Otto, etliche Unternehmen, Logistik und Supply Chain Verantwortliche und du müsstest ja eigentlich erwarten, dass die sich untereinander kennen. Die sind in derselben Stadt, in ähnlichen Funktionen, in großen Firmen, die auch sehr, sehr ähnlich sind, andere Branchen vielleicht, aber auch selbst in den gleichen Branchen kannten sich die Leute nicht und tauschen sich auch überhaupt gar nicht aus. Und es könnte gut sein, dass alle, die dort im Raum waren, schon mal gemeinsam auf irgendeiner Veranstaltung waren, die haben sich aber so nie getroffen, haben sich so nie ausgetauscht, haben sich so nie kennengelernt und haben auch so nie offen miteinander sprechen können. So. Mhm. Jetzt gibt es auch, haben andere schon gemacht, das ist jetzt nichts weltbewegend Neues, aber ich glaube, da ist noch viel zu tun, da ist noch viel Potenzial, solche kleinen Runden zusammenzubringen. Das macht mir enorm Spaß, weil ich mache ja nichts anderes, als Leute zusammenzubringen und dann bin ich sozusagen Facilitator, also Ermöglicher von solchen Diskussionen. Ich verbinde das dann mit einem Podcast, manchmal auch nicht, dann sind die Mikrofone ganz weg, das ist auch nochmal super spannend. Aber so unterstützte, betreute Diskussionen sozusagen. Ne? Mega spannend. Und dann eine ganz andere Atmosphäre, wie Leute reinkommen, sich dann kennenlernen und irgendwie komplett frei, weil sie unter sich sind sozusagen, sich austauschen. Ganz andere Situation als bei einer Transportlogistik, wo wir jetzt hier die Tage beispielsweise sind, nichts gegen die Transportlogistik, aber wenn du jemanden nicht kennst, dann lernst du den da auch nicht kennen. Du musst schon gezielt auf jemanden zugehen, Termine machen und so weiter und so fort. Schon was anderes. Ne? Und ein Vorwurf, der häufig gemacht wird, den Logistikern, dass sie sich immer wieder mit denselben Leuten treffen. Ne? Man immer wieder dieselbe Clique abhängt, an derselben Bar, beim selben Event. So. Und das Ganze mal ein bisschen aufgebrochen. Das hat mir gezeigt, dass da noch viel Aufholpotenzial ist, dass Leute einfach noch mehr sich kennenlernen müssen und austauschen müssen.
So. Okay, du sagst jetzt Aufholpotenzial. Also von außen betrachtet nochmal, also du hast jetzt nicht gesagt, also ich will eine große Community bauen, aber du hast ja schon die Chance, über die Community auch echt einen Mehrwert zu liefern. Mhm. Und zwar, indem du die Leute zusammenbringst. Ja. Aber theoretisch könnte man da ja auch, ich sag mal, andere Produkte oder andere Podcasts ansetzen oder ich sag mal, einen gemeinsamen einen Newsletter für alle Supply Chain Executives oder wie auch immer. Was sind da deine Ziele für die regionalen Treffen? Also, weil ich gehe jetzt mal, das macht dir Spaß, das merkt man auch, aber was möchtest du damit noch erreichen?
Das ist eine gute Frage und vielleicht sollte ich auch nochmal betonen, auch wieder Inside Baseball, Behind the Scenes, ich bin eine One-Man-Show. Mhm. Ich habe alle von den 100 Podcasts selber in Eigenregie aufgenommen, geschnitten, veröffentlicht und so weiter und so fort. Also ich höre mir das, was ich aufnehme, auch nochmal danach an und verinnerliche es nochmal und so weiter. Also ich fühle mich jetzt schon sehr, sehr gut ausgelastet. Theoretisch ist es denkbar, dass man das irgendwie nochmal auf größere, professionellere Beine stellt. Ist denkbar, aber dieser Schritt wäre jetzt dann irgendwann bald notwendig, weil wenn ich gucke, was ich für ein Pensum in diesem Jahr da an Dingen mache, wie viele Leute ich da zusammenbringe über die Podcasts und über diese Veranstaltung, so, das ist schon ganz schön viel.
Ja, also mich hat überrascht, dass das allein dieses Jahr zweimal in München war. Also,
ja, genau. Und du bist ja nur München, ne? Ich war in München, in Frankfurt, Düsseldorf, Köln und Hamburg.
Ja, das
kommt noch Stuttgart dazu, also wer zuhört und noch nicht angesprochen wurde.
Okay, also warum stelle ich die Frage? Weil aus meiner Sicht ist praktisch die Logistikwelt und die Supply Chain Welt könnte eigentlich schon noch ein weiteres Medium irgendwie gebrauchen. Also das heißt für mich jetzt nicht im Sinne von eine neue Zeitschrift, sondern ja, irgendwie ein neues Community-Building, eine Bewegung oder also da ist eigentlich noch Platz, weil ich finde, da tut sich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Deswegen habe ich einfach von außen drauf geschaut und habe gedacht, ja, das ist interessant. Ja. Bin ich gespannt, was kommt. Deswegen daher meine Rückfragen.
Ich will, Platz wäre, ja. Ja, aber ich will es auch bewusst nicht so groß aufhängen, weil es gibt ja schon tolle Verbände beispielsweise. Es gibt die BVL, die ähnliche Sachen machen und Veranstaltungen und auch in kleinen Rahmen sich regelmäßig treffen, Regionalgruppen treffen und auch in spezifischen Branchen sich treffen und so weiter und so fort. Also ich will jetzt nicht irgendwie Konkurrenz mit irgendwas da aufnehmen oder irgendwie was ersetzen, sondern habe es einfach als eine Möglichkeit empfunden, Leute zusammenzubringen, die auf normalen Wege mit existierenden Möglichkeiten so nicht zusammenkommen. Und das Feedback von 100% der Leuten, die bisher bei solchen Events waren, super cool, mach das bitte nochmal und kann ich das nächste Mal wieder dabei sein. So, ja. Das war für mich der Motivator, wo ich sage, oh, das macht Spaß.
Okay.
Aber es ist auch noch schwierig, ne? Also mach dir keine Illusion, wie schwierig das ist, tatsächlich so 20 Leute in Hamburg oder 20 Leute in München oder wie auch immer, 25 in Köln zusammenzubekommen, die dann noch Zeit haben und so weiter. Und die auch noch divers sind. Die Gruppe muss auch noch divers sein.
Ja, ja, ja. Dann, aber ich sag mal, also wenn du mal ein Event gehostet hast und du bist irgendwie krank und kannst nicht in der Früh aus Bremen anreisen, hier in München, ich springe auch für dich ein. Also
das kann ich mir vorstellen, dass du da auch sehr, sehr gut geeignet wärst. Ja,
ja, nicht im Sinne von Perfect Moderation oder sowas, aber ich finde es tatsächlich total unterstützenswert, wollte ich dir auch als Feedback geben. Und ich würde das total begrüßen, wenn dieses Community-Building unabhängig, und ich verstehe das natürlich nicht im Wettbewerb zu BVL und Co., aber ich finde, Communities haben einen wahnsinnigen Wert, gerade in der heutigen Zeit, weil die einfach sich gegenseitig helfen, weil man nachfragen kann. Und wir machen jetzt ein Supply Chain Event im Oktober und da haben zwei, drei angefragt, die auch auf dem Event waren von dir. Mhm. Und das finde ich total super, weil sie es gegenseitig eben unterstützt. Das ist einfach da ein bisschen mein Gedanke dahinter.
Ja, was noch hinzukommt, was die Sache vielleicht erschwert und auch nochmal so existierende Formate und so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Was ich hier mache, ist, ich schließe bewusst auch Leute aus. Ausschließen ist jetzt, klingt doof, aber ist in der Regel so. Normalerweise, wenn du eine offene Veranstaltung machst, dann hast du auch noch irgendwie zu den 20 Logistik- und Supply Chain-Verantwortlichen auch noch irgendwie 80 Dienstleister, die gerne mit denen ins Gespräch kommen wollen. Das habe ich hier bewusst ausgeschlossen. Wir sind sozusagen unter uns. Das ist sozusagen the secret sauce, ne? Also dann entstehen auch nochmal andere Gespräche.
Genau, limitiert es natürlich und deswegen, weil.
Und du glaubst gar nicht, wie oft die Anfragen kommen, von Beratern und klar,
natürlich. Komm ich gern dazu. Ja,
ist auch denkbar, dass ich in Zukunft nochmal sowas in diese Richtung mache, aber aktuell ist das wirklich vorgesehen für Leute, die einfach Funktionen übernehmen innerhalb von Industrie- und Handelsunternehmen, eine Verantwortung haben für den Logistik- und Supply Chain-Bereich.
Kann ich sehr gut nachvollziehen und möchte aber nochmal kurz zu dem Thema zurückkommen. Wie viel Medien, wie viel Content kann so eine Branche vertragen? Gibt es da irgendwelche Themen, die fehlen? Du hast jetzt halt den BVL-Podcast, dann hast du den Logistics Tribe-Podcast, dann hast du den Felgendreher and Friends-Podcast, die alle in dem Logistikumfeld sind. Habe ich einen vergessen?
Nee, Logistikumfeld war es das. Wobei Logistics Tribe habe ich zurückgefahren, also habe mich voll auf deutschsprachige Dinge fokussiert, also Felgendreh und Friends und BVL Podcast und die großen Sprachrohre sozusagen.
Okay. Aber sind jetzt nicht noch drei andere geplant oder in der Pipeline?
In der Logistik und Supply Chain? Nee. Also hatte ich jetzt, nee. Okay. Wie ich gerade erwähnt hatte, also mal gucken, wenn ich noch irgendwie 10 weitere Leute einstelle, dann vielleicht, ja.
Okay. Vielleicht zum Abschluss ein Thema, das mich so ein bisschen umtreibt und wenn ich jetzt in Richtung BVL gucke und auch zu den Themen, die in den Podcasts viel drankommen, dann merkt man aus meiner Sicht schon einen gewissen Trend hin oder weg von dem reinen Logistik-Umfeld hin zu dem Thema Supply Chain. Weil es größer ist und vielleicht mal ein bisschen flexibler ist. Wie guckst du da auf den Trend drauf? Und auch wenn du jetzt auf die Gäste, die da zusehends bei dir sind.
Ich finde es absolut notwendig und überfällig, weil häufig werden Events im Kontext von Supply Chain ist gleich Logistik gesehen. Und es reicht vor allem auch nicht, einfach nur eine Supply Chain, einfach den Namen zu ändern und Supply Chain draufzuschreiben, aber trotzdem sind es nur Logistiker, die sie treffen. Also die Welt ist wesentlich größer als nur Leute, die nur Logistik machen, innerhalb des Supply Chain-Kontexts. Ne? Mhm. Und es gibt wirklich in der Tat so eine latente, verborgene Gruppe von Leuten, die auf keinen Events dabei sind, auf keinen Veranstaltungen, weil sie sich da nicht wiederfinden. Mhm. Leute, die im Supply Chain Planung beispielsweise arbeiten, die sind auf einer Logistikmesse jetzt nicht wirklich gut aufgehoben. Ne? Die finden sich da nicht wieder. Das sind zu wenig Themen, die sie ansprechen und so weiter und so. Supply Chain Controlling beispielsweise, also so Dinge, die jetzt nichts mit Logistik zu tun haben. Ne? Vielleicht gibt es auch Supply Chain Veranstaltungen, die gut sind in Deutschland, die ich noch nicht besucht habe. Ja. Es gibt auf europäischer Ebene gibt es da einiges, Gartner beispielsweise, aber in Deutschland.
Also du siehst meinen Kopf schütteln, also ja. Ich kenne auch
also keine. Also nochmal gesagt, also Supply Chain CX ist ja jetzt, Deutsche Logistikkongress ist Supply Chain CX und da wird ein Fokus drauf gelegt, das wird größer gemacht, das Zelt und da wird auch der Sache Rechnung getragen, dem, was ich gerade gesagt habe, dass die Leute einfach nicht, teilweise da sind ganze Abteilungen, die eigentlich da sein müssen, die noch nie auf so einer Veranstaltung waren und es wird Zeit, die mal irgendwie abzuholen. So.
Genau, und ich finde es total richtig und ich finde diesen Trend interessant. Supply Chain CX, so heißt ja der BVL-Kongress seit 2 Jahren oder ich weiß nicht.
Zum ersten Mal.
Oder jetzt?
Im letzten Jahr.
Im letzten Jahr zum ersten Mal. Und ich freue mich, ich bin dieses Jahr jetzt auch zum ersten Mal da und ich finde einfach, dass das Thema super relevant ist und zwar unabhängig vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, sondern weil halt aus meiner Sicht, wenn du eine gute Supply Chain hast, also Supply Side, aber auch zum Kunden hin, du da eine gute Experience hast, das ist halt eine wahnsinnige Unterstützung fürs Geschäft. Und ich jetzt als Industriekind, sage ich mal, ich weiß das natürlich, aber habe mich da auch nicht wiedergefunden gefühlt. Und deswegen finde ich diesen Wandel, auch jetzt vom BVL-Podcast zu den Supply-Chain-Themen, finde ich sehr, sehr wichtig. Ja.
Ja, obwohl, den haben wir von vornherein beinhaltet. Also wir haben von vornherein ein großes Zelt aufgemacht in der Art und Weise, also die Gäste und die Themen sollen möglichst breit gefächert sein. Nicht irgendwie nur Logistik, nicht nur Transport, nicht nur Intralogistik, sondern ein großes Zelt. Einfach auch um der Aufgabe und der Berufung sozusagen der BVL Rechnung zu tragen, die ja auch ein großes Zelt für alle Themen rund um Logistik und Supply Chain aufmachen. Von daher, da magst du vielleicht einen Trend erkannt haben, aber eigentlich war das Ziel, das schon von vornherein mal so gemacht zu haben.
Dann siehst du, ja genau. Also bei mir hat es erst Schnackel gemacht mit dem Rebranding von dem Kongress. Weil ich das auch für wichtig halte. Und da halte ich auch für jetzt in dem Fall als Lokalpatriot für Deutschland wichtig, weil wenn wir das gut machen, dann sind wir in vielen, glaube ich, Industrien auch wettbewerbsfähig, wo wir gar nicht mehr glauben, dass wir es eigentlich sein können. Wir müssen nur eine richtig gute Supply Chain aufbauen.
Hinzu kommt auch, dass teilweise auch so beispielsweise so Einkaufsthemen, wo auch so Supplier Management, ne? Also Supplier Betreuung und so weiter dazugehört. Und auch so Sachen wie Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und sowas und Zertifizierung und sowas, auch jetzt überhaupt gar nichts mit Logistik zu tun haben, ne? Und die sind dann eher so auf Einkaufsevents. Da gibt es ja auch, keine Ahnung, BME-Events und sowas. Und dann splitzt sich das auch nochmal wieder auf. Aber unterm Strich zu wenig für Leute, die Supply-Chain-Themen betreuen, die nicht Logistik sind.
Okay, dann würde mich eigentlich zum Abschluss nur noch ein Thema so ein bisschen interessieren, in dem Sinne aus dem Nähkästchen geplaudert. Also ich habe mich jetzt heute auf den Podcast natürlich vorbereitet, weil ich habe mehrere Themen rausgearbeitet, die mich interessieren, wo ich eben sage, was kann ich jetzt einen Host fragen von einem Podcast, der einfach viele hundert Menschen schon interviewt hat, einfach um so ein bisschen auch die, ja, versuchen die Themenkomplexe zusammenzubringen und jetzt nicht im Detail dieses eine Thema bis in die Tiefe zu diskutieren. Also zum einen, wie suchst du deine Podcast-Gäste aus? Also wie baust du da eine Pipeline auf?
Für einen BVL-Podcast meinst du? Das machen wir gemeinsam mit dem BVL-Team. Mhm. Wir gucken uns an, was sind eigentlich die großen Themen, die die BVL besetzen will, die sich beispielsweise auch im Supply Chain CX wiederfinden, also die großen Überschriften von Themenblöcken. Darunter gucken wir dann, wer ist für diese Themen in Deutschland, idealerweise deutschsprechend, der beste Ansprechpartner, der beste Experte. Mhm. Und dann gucken wir, wer besetzt beispielsweise Themen, wer kann da gut drüber sprechen. Das kann manchmal ein Startup-Gründer sein, das kann ein Professor sein, das kann ein CEO von irgendwas sein, das kann auch ein Subject Matter Expert sein. Also wir gucken jetzt nicht nur CEO-Level-Ebene oder so, das hat auch irgendwie gar nichts damit zu tun, ne, mit dem, was wir suchen. Idealerweise versuchen wir diese Themen, haben wir über einen Kalender verstreut und gucken darunter, wer sind da die besten Experten, die zu dem Thema sprechen können. Was natürlich auch ein bisschen frustrierend, weil du kriegst natürlich tausende von Anfragen von Dienstleistern, die auch mal gerne und so weiter und so fort. Und dann, also die ehrliche Frage, die man sich stellen muss, ist, wenn ich über das Thema, keine Ahnung, Resilienz sprechen will, ist dann dieser Softwaregründer der beste Ansprechpartner? Oder ist dieser Berater, der Supply Chain Planung macht oder Resilienzberatung, wie auch immer, ist das der allerbeste Experte oder nicht? Und das ist so, das passt nicht immer, dieses Schema oder diese Schablone, und wir versuchen auch jetzt nicht irgendwie Leute zu verprellen oder so, weil das ist schon. Wir machen schon eine gewisse Auslese, um die Qualität der Beiträge hochzuhalten. Das sind wir den Hörern schuldig und gucken für die großen Themen, wer sind da die wirklichen Experten und wie kann man diese großen Themenblöcke mit Leben füllen.
Das heißt, ihr macht schon eine Art Redaktionsplan sag ich mal, ein halbes Jahr im Voraus oder für mehrere Wochen?
In Bezug auf die Themen.
Ja, Themen.
Und wir wissen, dass wir ein volles Programm haben. Weiß ich jetzt schon, wer am 30. November irgendwie im Podcast, so weit nicht voraus. Aber wir haben natürlich ein Pensum, ne? Wir wollen Pi mal Daumen 50 Episoden im Jahr veröffentlichen. Das ist enorm viel.
Das ist enorm viel, weil also mein Ziel für dieses Jahr sind 25. Und,
was auch total viel ist.
Ja, aber ich muss, also in dem Fall mache ich gerade Hustle and Grind, weil ich, ist wirklich für mich neben dem Job tatsächlich anstrengend und sehr zeitintensiv. Aber ich mach's gerne. Also das
ja, ist eine Leidenschaft. Finde ich auch super, dass du das machst. Also das ist ja jetzt auch sehr untypisch. Da bist du ja auch einer der wenigen, die das so machen, auch schon so lange. Wie lange machst du das jetzt?
2018 habe ich angefangen.
Ja, kannst du mal sehen.
Genau, aber ich glaube, ich mache jetzt dieses Jahr so viele Folgen wie die letzten 3 Jahre. Aber anderes Thema. Ich hätte eigentlich zum Abschluss eigentlich nur noch die Frage, wenn du dich jetzt vor dem Mikrofon hättest und zum Abschluss des Gesprächs, was wäre noch eine thought-provoking question zum Abschluss? Also wie würdest du sagen, könnten wir noch einen mitgeben für unsere Zuhörer? Also Trends oder was gibt es für Hot Takes, die du jetzt so erwartest?
Die du mir stellen solltest?
Ja genau, die ich dir jetzt stellen sollte.
Ich weiß nicht, ob du stellen solltest, aber ich hatte eigentlich erwartet, dass du beispielsweise fragst, wer war denn dein beliebtester oder bester Podcast-Gast? No-Go.
Ja, ja.
Super schwierig.
Ja, ja.
Ich hatte vielleicht erwartet, dass du mir so ein paar irgendwie so Outtakes oder Dinge, die richtig schief gelaufen sind. Aber keine Ahnung, ob das die Leute interessiert.
Beides habe ich nicht gemacht. Ja? Aber ich habe natürlich drüber nachgedacht.
Das sind so Dinge, die mir spontan einfallen, die natürlich, keine Ahnung, thought-provoking, weiß nicht, ob das thought-provoking sein wird. Wahrscheinlich eher nicht, aber ja, keine Ahnung.
Dann tatsächlich würde mich zum Abschluss interessieren, die Community-Events, gehen die so weiter? Kann man sich da irgendwo, wenn ich jetzt zum Beispiel von einer spannenden Firma Supply Chain-Leiter bin, kann man sich bei dir melden? Kann man sich über LinkedIn connecten oder ist das...
Ja, das kann man machen. Also wenn jemand zuhört, der in der Industrie oder im Handel für Logistik- oder Supply Chain-Themen verantwortlich ist und mit mir nicht vernetzt ist, gibt es auch noch sehr, sehr viele, gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Aber wenn ihr in Münster oder Bielefeld, eher Chance gering, dass da eine Veranstaltung stattfindet. Also ich mache das dann schon in den großen Städten, weil da einfach genügend Masse ist. Aber wenn ihr aus Münster kommt und sagt, ich fahre auch nach Köln, super.
Okay, weil tatsächlich ich schon 1-2 Anfragen bekommen habe. Das heißt, wir packen deinen Link in die Bio, ist wahrscheinlich oder in die Beschreibung. Und dann kann man dich gerne connecten.
Sehr gerne. Jetzt fällt mir aber doch noch was ein, was du hättest fragen können, provokant. Ob ich das Gefühl habe, dass ich mit diesen hunderten von Podcast-Folgen, die ich gemacht habe, irgendwas bewegt habe. Weil man kann ja auch argumentieren, dass das eine ganz seichte Art der Unterhaltung ist. Wenn ich unterwegs mit einem Auto sitze und irgendwie nicht Musik hören will, hole ich so ein bisschen so ein Geplätscher mehr ab. Mhm. Aber bewegt sich nicht wirklich was, ne?
Ja.
Das ist ja so ähnlich so, wie ich guck mal in dein Bücherregal und würde dich fragen, kannst du mir sagen, was in dem Buch, das zweite von links, was da eigentlich genau drin steht?
Nee, aber im dritten von links kann ich dir sagen.
Genau. Ich will damit sagen, dass wie viele Bücher haben wir schon gelesen, wo wir danach überhaupt nichts wiedergeben können. Das war im Moment habe ich gesagt, oh, ich bin total drin im Thema, ich verstehe das total. Und dann machst du das Buch zu und wirst 2 Wochen später gefragt, was da drin war, was hast du gelernt, was hast du angewendet. Du kannst ja kaum was wiedergeben, ne?
Ja.
So. Das ist so eine auch ein Realitätscheck, den man sich fragen muss, was bringt das Ganze eigentlich?
Also ich hätte eine Antwort für dich. Also, und damit meine ich wirklich wieder, dieses Community-Thema ist aus meiner Sicht ist ein wahnsinniger Wert und ist ein tolles Asset, das man aufgebaut hat.
Ja.
Und da braucht es lange dafür, da muss man sehr lange dranbleiben und das kann man nicht über Nonsens, den man bei LinkedIn schreibt, sondern da musst du ehrlichen Content bringen und zwar viel, dass das auffällt. Meine Meinung. Mhm. Aber wie siehst du das Ganze? Also was bringen die 250 plus X Podcasts? Was ist der Mehrwert?
Also ich glaube, schon, dass es eine gute Art und Weise ist, beispielsweise sich einen guten Überblick zu verschaffen, was für Technologien gerade neu am Start sind. Stell dir vor, du interessierst dich für eine gewisse Technologie beispielsweise oder einen Dienstleister oder ein Startup beispielsweise und guckst auf die Webseite und völlig steril, das klingt genauso wie alles andere auch. Wenn du aber mal den, der dahinter steckt, persönlich aus Leidenschaft sprechen hörst, wie er über seine Innovation beispielsweise spricht, ist eine komplett andere Story. Mhm. Beispielsweise, ich habe Interesse als junger Mensch für ein Startup im Logtech-Bereich zu arbeiten. Ich würde da nie arbeiten, wenn ich nicht mal gehört hätte, wie der Startup-Gründer für eine Stunde lang wirklich Rede und Antwort steht und sich artikuliert und seine Leidenschaft transportiert. Wenn er das nicht bringen kann, wenn da kein Feuer ist, dann würde ich die Finger davon lassen. Mhm. Also das bringt garantiert was.
Und für jetzt den BVL, der das, sag ich mal, als Werbetool oder als Aufklärungstool sieht, was hat es da für Nutzen?
Also, die BVL hat ja einen Lehrauftrag, ne? Also wir wollen gewisse Themen voranbringen, platzieren und wir wollen, dass die Branche darüber, ich sag wir, fühle mich als Teil dessen, ich bin Teil des Vereins, aber ich bin keine offizielle Funktion, so. Wir wollen, dass Themen besprochen werden mit den richtigen Leuten im richtigen Kontext, vorangetrieben werden, auch noch weiter beispielsweise in die Politik, dass wir ein großes Sprachrohr sind, dass Themen thematisiert werden, auch schwierige Themen beispielsweise. Und da liefert der Podcast einen elementar wichtigen Beitrag. Mhm. Weil es, selbst wenn die BVL sehr große Events hat, die Tausende von Leuten anziehen, wie Supply Chain CX beispielsweise, ist das einmal im Jahr. Mhm. Aber die Themen müssen halt passieren und diskutiert werden innerhalb des ganzen Jahres. Ne? Das war auch mal so ein bisschen so der Ursprung, dass wir gesagt haben, was passiert denn zwischen diesen Events? Da muss ja eigentlich noch mehr Diskussion und mehr Leute und mehr Sichtbarkeit und mehr Stimmen einfach hören. Ne?
Ja, aber das
als du jemals unterbringen kannst auf irgendeiner Bühne.
Ja, genau. Aber da sieht man in dem Fall, und da hört man auch deine Begeisterung, weil ich glaube, dass das schon funktioniert. Also
und du hast halt eine enorm große Reichweite. Wann hast du das letzte Mal vor Tausenden von Leuten gesprochen, die diesen Podcast hören? Gib mir ein Forum, wo du von Tausenden von Leuten sprichst. Sag mir eins. Ein einziges.
Ja,
wenn du keine Ahnung, die Keynote bei der Supply Chain CX hältst oder so, ne? Aber gut, das machen nur zwei Leute oder
ja,
so.
Ja.
Also da musst du ja auch dann schon richtig voll sein und richtig, richtig groß, wenn du auf eine Zuhörerzahl kommen willst, die den BVL-Podcast hören regelmäßig, ne? Und eins der Dinge, die den Leuten, die zuhören, gar nicht so richtig klar ist, ist ja die Tatsache, das ist so ein bisschen so ein kleiner, einsamer Job als Podcast-Host, weil du verhältnismäßig wenig Feedback bekommst im Vergleich zu den Hörern, die es tatsächlich hören. Ne? Ich hoffe, dass ich in vielen Fällen die Nadel bewegt habe, beziehungsweise Veränderungen herbeigeführt habe. Aber manchmal lässt sich es einfach nur vermuten. Aber jedes Mal, wenn ich auf einer Transportlogistik oder auf einer Supply Chain CX oder auf einem Forum Automobillogistik unterwegs bin und Leute auf mich zukommen, die den Podcast regelmäßig hören, da geht mir das Herz auf, weil dann sehe ich die Leute erstmal, das sehe ich die Gesichter und dann gibt es auch wirklich Anekdoten und Stories, wo Leute sagen, diese Story, das hat mich echt neugierig gemacht, mehr über das Thema zu erfahren oder da mal reinzuschauen oder hat meine Perspektive geändert und dann auch mal die Situation, wo Leute beschreiben, ich bin regelmäßig irgendwie auf Kundenbesuch oder ich fliege auf meinem Flugzeug, so die Situation, wann Leute tatsächlich den Podcast hören und das ist ja auch ein sehr, sehr intimes Medium, dann bist du ja sozusagen der Podcast-Host direkt im Ohr und der Gast auch direkt im Ohr vom Zuhörer, das ist schon mal sehr, sehr speziell, aber es macht wiederum auch diese Networking-Events und die Afterwork-Events so speziell, weil da häufig auch Leute kommen, die mich aus dem Podcast kennen. Die es immer gehört haben und dann mal sagen, jetzt wollen wir ja nicht auch mal irgendwie gemeinsam ein Bierchen trinken und so weiter. Und da merkt man dann, was ich gerade sagte, dass Leute auf mich zukommen und sagen, bitte mach das nochmal, weil das wollen wir.
Ja, genau. Also kann ich nur zustimmen. Feedback, armes Spiel, dieses Thema Podcasting und deswegen ist es umso wichtiger.
Man muss einen langen Atem haben. Aber den hast du ja auch schon bewiesen.
Ja,
mit deinem 2018 Startdate. Hut ab, du.
Ja, genau. Ich versuche dran zu bleiben.
Genau.
Nee, super. Also, in dem Fall danke für die Hilfe bei der letzten Fragestellung.
Ich hoffe, es waren einige dabei, also die vielleicht den Podcast mal gehört haben und damit was anfangen können, was ich so sage. Ich wurde kürzlich gefragt, ob ich was Ähnliches machen kann. Ich sage eigentlich immer nein, weil ich der Meinung bin, dass Leute jetzt nicht so viel daraus mitnehmen können mit dem, was ich sage. Ich spiele mich auch eher selten in den Vordergrund, will auch nicht cleverer sein als der Gast und so weiter. Deswegen halte ich mich zurück mit meinen Thesen und Statements und so weiter und so fort. Lass lieber die Gäste nach vorne. Deswegen bin ich eigentlich eher ungewohnt in dieser Situation, aber ich bin gespannt darauf, ob es den Leuten geholfen hat und ob es einen Mehrwert geboten hat und ob ich die Nadel ein bisschen bewegen konnte. In irgendeine Richtung.
Ja, also ich bin auf jeden Fall dankbar und ich konnte ein paar Insights mitnehmen und danke dir, dass du da warst.
Danke dir auch.